Ein Geschäftsmann wollte eine alte, stillgelegte Fabrik verkaufen, deren Gebäude in einem desolaten Zustand waren, Fenster eingeschlagen, Türen aufgebrochen, Dach eingebrochen und überall lag Müll herum. Im Gespräch mit einem interessierten Käufer versprach er, er würde selbstverständlich Fenster, Türen, Dach reparieren lassen und den Müll wegräumen. Der Käufer sagt, machen Sie sich keine Mühe, hier wird sowieso eine neue Fabrik aufgestellt. Die alten Gebäude sind unbrauchbar für mich, ich interessiere mich nur für das Grundstück. So ist es, wenn wir zulassen, dass Gott die Herrschaft über unser Leben übernimmt. Er wird nicht an uns herumflicken, sondern er wird die Voraussetzungen schaffen, dass etwas ganz Neues werden kann. Gott will nur mich und dich. Die alten Gebäude, unsere Sünde, räumt er weg. Dafür hat er viel investiert, wie Petrus schreibt, ihr seid von dem sinn- und ziellosen Leben freigekauft worden und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut seines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Gott hat uns durch das Opfer seines Sohnes gekauft und damit hat er uns von Sünde und Schuld befreit, hat sie beseitigt. Und so kann Neues entstehen. Und deshalb schreibt Paulus, gehört jemand zu Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, die alten Gebäude sind abgebrochen, jetzt kann etwas Neues entstehen. Etwas Neues beginnen. Das ist das Großartige im christlichen Glauben. Die grundlegende Veränderung geschieht nicht durch anstrengendes religiöses Leben, durch anstrengende religiöse Praktiken, sondern einzig und allein durch Gottes Handeln an mir und in mir. Es ist interessant, dass uns Menschen das unglaublich schwerfällt, das zu glauben. Dass das Wesentliche in unserem Leben nicht durch uns erschaffen wird, sondern durch Gott selbst. Und manchmal können wir das gar nicht so richtig glauben, weil wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir gar so anders, so grundsätzlich uns verändert haben. Deshalb können wir das gar nicht glauben. Wir haben noch immer die innere Kämpfe zu bewältigen. Wir fühlen uns nicht so heilig und so fromm, wie wir denken, wie wir sein müssten. Oft befinden wir uns in einem Spannungsfeld zwischen dem, was wir für richtig halten und dem, was wir jetzt gerne tun würden. Und manchmal denken wir, wenn wir Christen sind, wirklich neu, dann muss doch das weg sein. Dann müssen wir doch nur noch das tun wollen, was wirklich gut ist, was wirklich Gott gefällt und nichts anderes. Und wenn da was anderes kommt, dann stimmt vielleicht etwas mit mir nicht und dann ist die Erneuerung bei mir nicht wirklich passiert, beim anderen vielleicht schon, aber bei mir nicht. Die anderen sind ja immer frömmer, wenn wir sie von außen anschauen. Das nicht immer, aber wir denken das dann vielleicht so. Wenn du dieses Spannungsfeld kennst, dann bist du, und lass dir das einmal sagen, ganz ein normaler Christ. Denn so ist das christliche Leben. Paulus schreibt im Galaterbrief, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Interessant. Es findet also ein Kampf in mir statt. Den ich nicht hätte, wäre ich kein Christ. Aber das ist die Folge, wenn Gott uns erneuert hat. Wir haben dadurch die Fähigkeit bekommen, uns für das zu entscheiden, was Gott gefällt. Und das war vorher unmöglich. Paulus meint, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also bleibt standhaft. Nutzt die Freiheit, um das Gute zu tun und nicht die Freiheit, um zu sündigen. Die Freiheit, die wir durch Jesus bekommen haben, befähigt uns, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Christlicher Glaube lebt sich nicht vollautomatisch, sondern immer nur mit unserer Einwilligung. Anders geht das nicht. Deshalb fordert Paulus die Christen immer wieder zu einer aktiven Umorientierung heraus. Verhaltensweisen, Umgangsformen müssen aufgrund unserer Entscheidungen verändert werden. Da braucht es Entscheidungen, da braucht es Einsichten. Und das ist der Prozess des geistlichen Wachstums eines Christen. Geistlicher Wachstum geschieht nicht dadurch, dass wir nur immer frömmer reden, sondern dass unser Leben sich anders gestaltet. Dass wir einen Prozess durchlaufen, das ist geistliches Wachstum im Glauben. Oder im Bild des Landkaufs, Gott hat unser altes Gebäude abgebrochen, das heißt, unsere Sünde ist vergeben. Nun will er ein neues Gebäude errichten, aber das kann er nicht ohne unsere Mitwirken. Das ist eine ganz eigenartige Vorstellung von Glauben und vom Menschenbild, wenn wir meinen, dass Gott uns quasi so dermaßen in Besitz nimmt, dass wir nichts mehr zu sagen haben und dass wir nur noch gesteuerte Objekte sind. Das war nie seine Idee und das wird nie seine Idee sein. Er setzt immer auf unser Mitwirken. Lesen wir nun zuerst den letzten Abschnitt, mit dem wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen werden. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Macht den Heiligen Geist Gottes nicht traurig. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich war noch keine 13 Jahre alt. Und ich sehe das noch wie heute. Ich saß neben der Kunsteisbahn in Urdorf. Auf einer Treppe, es war schon Winter, und da war so ein Häuschen und ich saß daneben und ich habe geraucht. Rauch rein, Rauch raus. Paffen nannte man das, wenn man nicht so richtig rauchte. Und da liefen einige Teens an mir vorbei, ich weiß nicht, ob die oben oder unten, und dann hörte ich nur, wie sie sagen, schau, der raucht gar nicht richtig. Haben sich lustig gemacht, haben gespottet, weil ich da nur rein und raus und piff, paff, puff. Und haben sich lustig gemacht über mich. Mit meinem tiefen Selbstwertgefühl reagierte ich sofort. Ich zog den Rauch, den nächsten Rauch, den ich aufnahm, in meine Lunge. Zum Glück bin ich gesessen. Wer zum ersten Mal im Leben einen Lungenzug macht, den haut es um. Also ich weiß nicht, ob ich hätte stehen bleiben können. Das ist wie eine Wucht eingeschlagen. Aber seit diesem Tag habe ich nur noch Lungenzüge gemacht und ich habe mich zu einem starken Raucher entwickelt, der als jung 1 bis 2 Pakete Zigaretten rauchte am Tag. Durch diesen Spott. Diese spöttischen Worte hatten negative Auswirkungen auf mein Leben. Und ich bin dankbar, dass ich Jahre später es dann endlich einmal geschafft habe, von diesem Rauchen wieder loszukommen, das ist ja gar nicht so einfach. Für die, die nicht rauchen, für die ist es immer einfach. Aber die, die rauchen, die wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Erstaunlich, was Worte in unserem Leben bewirken können. Deshalb warnt Paulus, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Paulus kannte die Wucht giftiger Worte. Und wir alle wissen, was giftige Worte in uns auslösen können. Einige werden bis heute unter solchen Worten leiden. Hat man dir immer wieder zu verstehen gegeben, dass du es zu nichts bringen wirst? Kann dich das dein Leben lang begleiten? Und es ist erstaunlich, selbst wenn du in deinem Leben erfolgreich bist, es gibt Menschen, die unglaublich erfolgreich geworden sind, weil sie genau gegen dieses Wort kämpften, du schaffst es nicht. Und selbst wenn sie es geschafft haben, wenn sie erfolgreicher waren als alle anderen, haben sie es oft nicht geschafft, sich anders zu sehen. Sie kämpfen immer noch mit diesem tiefen Selbstwertgefühl, du schaffst es eh nicht. Minderwertigkeitskomplex nennen wir das im Volksmund. Du bist zutiefst in deiner Seele verletzt worden. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen, auch Christen, mit solchen Lebenslügen, Leitsätzen leben. Du schaffst das nicht. Du wirst nie ein so guter Christ werden und so weiter. Und wir lassen uns von diesen Leitsätzen bestimmen und leiden zutiefst darunter. Das sind Sätze, die uns gesagt oder die uns irgendwie mitgeteilt wurden. Manchmal kommt das wie unbewusst in uns, wir werden von solchen Aussagen geleitet. Giftige Worte sind wie Pfeile, die tief in uns eindringen. Und vielleicht ist es gut, einmal zu überlegen, ob du solche Leitsätze hast in dir drin. Und dann zu überlegen, wie könnte ich den wirklich auch ersetzen durch einen richtigen Leitsatz. Und nicht durch eine Lüge. Teufel ist auch gut im so Leitsätze pflanzen. Du wirst nie in den Himmel kommen, alle anderen Gläubigen, aber du nicht. Schau doch mal, wie du lebst. Der andere liest 3 Kapitel pro Tag und du alle 2 Tage 3 Verse. Nein. Leitsätze, die uns im Grunde kaputt machen. Giftige Worte sind wie Pfeile, die tief in uns eindringen. Jakobus beschreibt das so. Die Zunge ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denk daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzen kann. Wie ein giftiges Wort ein ganzes Leben zerstören kann. Kinder, die selbst wenn ihre Väter noch gestorben sind, immer noch so leben, als müssten sie ihrem Vater zeigen, dass sie besser sind, als er gemeint hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Aufforderung des Paulus ernst nehmen und darauf verzichten, jemandem giftige Worte an den Kopf zu werfen. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Viel wichtiger ist, dass wir das genaue Gegenteil tun, gute und heilsame Worte verteilen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Mit guten und wohltuenden Worten ermutigen wir Menschen. Wie wohltuend ist es, wenn sich jemand für eine Arbeit bedankt und sagt, wie gut man es erledigt hat. Natürlich sollte man das, was man sagt, auch ernst meinen, ansonsten ist es Heuchelei. Doch wie meint Paulus das eigentlich? Will er nun sagen, dass wir gar nicht mehr kritisieren dürfen? Das widerstrebt uns ja zutiefst als Schweizer, wie wir erzogen sind. Meint er, wir sollen einfach alles Negative einfach ignorieren? Das kann er doch nicht gemeint haben. Paulus brauchte nicht nur Worte, die weiterhalfen. Er machte auch sehr kritische Äußerungen. So zum Beispiel, als er vor einer Missionsreise mit Barnabas gestritten hatte, weil er Johannes Markus nicht mitnehmen wollte, weil dieser ihn bei der letzten Missionsreise mittendrin einfach verlassen hatte. Sagt er, ich nehme doch den nicht mit, auf den ist kein Verlass. Und sie stritten miteinander. Lukas schreibt, sie kamen darüber in eine so heftige Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten, Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr, und Paulus machte sich in eine andere Richtung auf. Boah, nur krass, oder? Die haben gestritten. Wir würden jetzt heute sagen, ja, Mission stoppen. Ja, keine Mission, die haben jetzt gestritten. Die müssen jetzt zuerst wieder sich einigen und dann ein Herz, eine Seele. Nein, die sind ihre Wege gezogen und haben beide in ihrer Art und ihrem Gebiet dann halt ihre Mission vorangetrieben. Oder als Paulus den Petrus öffentlich widerstanden hat, in der Öffentlichkeit, als dieser aus Angst vor den Juden jüdische Regeln befolgte, bezichtigte er ihn öffentlich der Heuchelei. Wir können noch weitere Beispiele im Leben des Paulus aufzählen. Wir sehen also, dass Paulus nicht der Meinung war, dass man als Christ alles stillschweigend zu ertragen hat und mit guten Worten überspielen muss. Das wäre ja eine Anweisung zur Heuchelei. Paulus wusste, dass es unter Christen Streit geben kann. Er hatte ja oft auch Streit. Er musste ja auch nach Jerusalem reisen, um seine Mission zu rechtfertigen. Und Streit manchmal nicht abwendbar ist. Auch wenn man noch möchte. Es gibt Leute, Menschen, die Streit provozieren können. Und dann ist man in einem Streit, in dem man gar nicht sein wollte. Da kann man noch langsam sagen, ja, ich will nicht streiten. Wenn wir gute Worte verteilen sollen, die weiterhelfen, dann geht es Paulus um den ganz normalen Umgang, den wir Christen untereinander pflegen sollen. Bei allen Konflikten, die wir von Paulus kennen, ging es ihm immer um die Sache, meist um die gesunde Lehre. Schonungslos zeigte er Irrlehren auf und er warnte vor den Irrlehrern. Und nicht gesagt, das sind Liebe, das sind Nette. Sondern er hat gesagt, passt auf. Die bringen euch auf einen falschen Weg. Doch Paulus spielte nie auf die Person. Er beleidigte nicht Menschen, um sie zu erniedrigen, dass er sich besser fühlen kann. Paulus kämpfte für Christus, für das Evangelium. Wir können ganz anderer Meinung sein und trotzdem sollten wir den Respekt gegenüber der Person wahren. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Wenn wir das nicht tun, dann wird, und das finde ich schon eine spezielle Aussage, der Heilige Geist traurig, sagt er. Macht den Heiligen Geist Gottes nicht traurig. Gott wird traurig, wenn Christen sich gegenseitig beleidigen und kränken. Der Heilige Geist wird traurig, wenn wir auf eine Person losgehen und sie verletzen. Wer so etwas tut, der beleidigt Gott. Und es ist nicht mehr wirklich sichtbar, dass er eigentlich ein Kind Gottes ist. Ich sage nicht, dass er dann kein Kind Gottes ist, aber es ist nicht mehr ersichtlich. Deshalb erinnert Paulus an die Tatsache, die einen Christ ausmacht. Der Heilige Geist ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Also wenn das so ist, dann bitte seid euch dessen bewusst und verhaltet euch auch als Menschen, die genau dieses Privileg haben. Dann erkennt, dass ihr besonders seid, nicht weil ihr bessere Menschen seid, sondern weil Gott euch verändert hat und ihr Versiegelte seid. Ihr habt eine ganz andere Lebensperspektive, deshalb könnt ihr euch anders verhalten. Denn ihr solltet die Früchte hervorbringen, die der Heilige Geist in euch bewirkt. Die Frucht, die der Heilige Geist Gottes hervorbringt. Und da wird er nicht traurig, wenn wir das auch so leben. besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und ihr könnt da dann weiterlesen zu Hause, auch dem Vers 23. Paulus will, dass unter den Christen eine Atmosphäre vorherrscht, in der sich Menschen wohlfühlen. Alles, was diese Atmosphäre zerstören könnte, muss verbannt werden. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Es erstaunt mich immer wieder, wie offen Paulus diese Verhaltensweise gegenüber Christen anspricht. Das finde ich wirklich verblüffend. Das muss ja wirklich ein Problem gewesen sein, sonst müsst ihr das nicht ansprechen. Wenn die Christen immer alle so nett miteinander gewesen wären und freundlich und eine super Atmosphäre unter ihnen gewesen wäre, hätte er nur sagen können, ja, ist toll, was für eine Atmosphäre das ihr habt. Aber offensichtlich war das nicht der Fall. Er sagt sogar, im Galaterbrief finde ich etwas ganz, ja, es ist schon traurig, aber irgendwie finde ich es witzig, wie er es sagt. Er sagt nämlich, wenn ihr wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was waren denn das für Zustände? Ich habe das auch schon erlebt, wie das ist, wenn Christen sich fast auffressen. Das ist Katastrophe. Schlimm, wenn es unter Christen so zu und her geht. Darum wird es nicht nur für Christen unerträglich in der Gemeinde zu leben, sondern wir beleidigen damit Gott. Wer sollte uns da noch glauben, wenn wir von einem liebenden und gnädigen und barmherzigen Gott sprechen, wenn wir uns gegenseitig den Schädel einschlagen? Wer will noch glauben, dass selbst wenn die Christen sich gegenseitig auffressen, irgendwo ein liebender und gnädiger Gott ist? Wir können uns gar nicht vorstellen, wie wir Gott beleidigen und was er uns geschenkt hat, mit Füßen treten, wenn wir uns so verhalten. Die Kirche sollte unbedingt eine freundliche Atmosphäre herstellen. Paulus meint, geht vielmehr freundlich miteinander um. Die Freundlichkeit soll echt sein und nicht gespielt, denn es gibt eine perfide Freundlichkeit, die wie eine Waffe benutzt wird und uns irgendwie wehlos macht, so beschreibt der Prophet Jeremia. Ihre falschen Zungen sind tödliche Pfeile, mit dem Munde reden sie freundlich zu ihrem Nächsten, aber im Herzen lauern sie ihm auf. Das ist ganz schwierig, sich dagegen wehren zu können, weil gegen außen Freundlichkeit sichtbar ist. Aber das Motiv ist ein ganz anderes. Und genauso wird der Anschein von Freundlichkeit erweckt, aber diese Freundlichkeit ist nur eine Tarnung der Bosheit. Dann ist mir noch lieber einer, der wirklich böse ist, als ein getarnter, freundlicher. Und deshalb ermahnt Jeremia etwas, was uns Christen fast wehtut, wenn wir das hören, nämlich zu Misstrauen. Traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Und auch in den Psalmen finden wir dieses Phänomen der getarnten Bosheit durch Freundlichkeit, zum Beispiel im Psalm 55, da heißt es, süß wie Sahne sind seine Worte, aber sein Herz denkt nur an Krieg, glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist ein spitzer Dolch. Das Bild der getarnten Freundlichkeit, oder Entschuldigung, der getarnten Bosheit durch Freundlichkeit. Paulus spricht natürlich über aufrichtige und echte Freundlichkeit. Er nennt zwei Merkmale. Das erste, geht vielmehr freundlich miteinander um und seid mitfühlend. Aufrichtige Freundlichkeit zeigt sich durch Mitgefühl. Wir beteiligen uns an den Freuden und an den Leiden unserer Geschwister und sind bereit, dort wo es nötig ist, Lasten mitzutragen. Wie Paulus einmal schreibt, helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Also Freundlichkeit drückt sich nicht nur daraus so aus, dass wir uns immer anlächeln, sondern dass wir uns helfen. Manchmal mit Tränen. Und das zweite Merkmal an echter Freundlichkeit ist die Vergebung. Paulus schreibt, geht vielmehr freundlich miteinander um, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Für Paulus ist es nichts Außergewöhnliches, wenn in einer christlichen Gemeinschaft nicht alles glatt läuft. Er weiß, wie schnell ein unbedachtes Wort über unsere Lippen kommt, dass Versprechen nicht eingehalten werden, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird, dass jemand lügt und vieles mehr. Solches kann in einer christlichen Gemeinde tatsächlich vorkommen und wer das einfach die Augen davor verschließt, wird das deswegen nicht ändern. Wir sind immer noch Menschen, die in dieser Welt leben und im Spannungsfeld, in einem geistigen Spannungsfeld. Solches kann in einer christlichen Gemeinschaft vorkommen. Deshalb ist die Bereitschaft, einander zu vergeben, außerordentlich wichtig, weil wir das brauchen. Den Galatern sagt Paulus, wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Also helft ihm. Geistgeleitete Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie vergeben, wenn jemand gesündigt hat und seine Sünde eingesehen hat. In Korinth versündigt sich ein Christ schwer, es ist nicht ersichtlich, um welche Sünde es sich handelt, vielleicht Ehebruch, vielleicht Diebstahl, vielleicht Betrug. Jedenfalls eine sehr schwerwiegende Sache, die die ganze Gemeinde bewegt haben muss. Und die Gemeinde bestrafte diesen Christen, was für uns auch speziell vom Gedanken her speziell ist, aber es war so. Sie haben diesen Christen bestraft für seine Sünde, die er getan hat. Doch Paulus meint, dass es nun endlich genug sei und sie ihm jetzt wirklich vergeben sollten. Vergebt ihm jetzt und macht ihm wieder Mut, sonst könnten Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Einmal ist genug, meine Lieben. Einmal ist es soweit, dass ihr auch einem Christen vergeben müsst, dass der wieder leben kann. Und auch wenn die Schuld groß war. Es ist also nicht die Methode Schwamm drüber, macht kein Theater, jeder versündigt sich, lassen wir doch die Sünde des anderen, wie sie ist, und wir versündigen uns auch, sprechen wir nicht ins Leben des anderen. Nein, die Sünde wird unglaublich ernst genommen, doch wenn einer seine Sünde erkannt und bekannt hat, sollte man ihm das nicht ein Leben lang hinterher nachtragen. Man sollte ihn nicht ein Leben lang ächten. Und du kannst jetzt zwar noch in der Gemeinde bleiben, aber du kannst keine verantwortliche Aufgabe mehr übernehmen, weil du vor 20 Jahren das getan hast. Das ist nicht die Idee. Christliche Gemeinschaft. Die Gemeinde soll ihm aufhelfen, ihn rehabilitieren, unbedingt. Paulus fordert, ich bitte euch eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Tragt ihm das, was er getan hat, nicht nach, sondern nehmt ihn wieder in eure Gemeinschaft auf und nicht nur das, nicht nur aufnehmen und sagen, ja, du kannst wieder ein- und ausgehen, sondern liebt ihn. Schenkt ihm wieder die Liebe, rehabilitiert ihn voll und ganz. Es geht nämlich noch um viel Größeres. Er sagt dann, denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, schließlich wissen wir genau, was seine Absicht ist. Wenn wir einem einsichtigen Christen nicht vergeben, dann stellen wir uns in den Dienst des Widersachers Gottes. Er ist nämlich daran interessiert, die Christen gegeneinander aufzubringen. Er will Zwietracht säen. Er will die Gemeinschaft zerstören. Er freut sich an Lieblosigkeit. Und wenn er es fertig bringt, dass wir alle auseinanderkommen, weil wir einander auffressen, dann hat er gewonnen. Wir wissen, sagt Paulus, was er vorhat, nämlich den Leib Jesu zu zerstören. Das dürfen wir in keiner Art und Weise zulassen. Oft sage ich auch, wenn wir an einer Sache arbeiten, sei es Musical-Workshop oder weiß ich was immer, dann arbeitet man miteinander. Wenn man miteinander arbeitet, passieren Fehler. Und manchmal was falsch oder etwas vergessen. Und dann kann das so schnell sein, dass man wegen einer Kleinigkeit plötzlich plötzlich eine Missstimmung kommt, man hintereinander kommt. Dann sage ich immer, passen wir auf. Der Widersacher wartet nur darauf, dass wir einander fast die Köpfe abreißen und nichts zustande bringen. Wir müssen sehen, es geht um viel Größeres. Dann kann man auch mal über etwas hinwegsehen und es vielleicht nicht allzu stark dramatisieren, weil es eigentlich gar nicht der Wert ist. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir der Aufforderung des Paulus folgen. Geht freundlich miteinander um, vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus gibt uns verschiedene praktische Tipps fürs Leben. Heute haben wir gesehen, dass wir einen freundlichen Umgang unter Christen pflegen sollten. Wir sollen respektvoll und freundlich sein, denn dadurch wird Gott geehrt. Und nun möchte ich diese Predigtreihe abschließen, indem ich nochmals den Abschnitt lese, den wir in dieser drei Predigten angeschaut haben. Vielleicht die, die das noch präsent haben, kann das wieder Revue passieren, kommt der andere, ein oder andere Gedanke wieder hoch, was mich freuen würde, wenn das stattfindet. Oder du kannst auch die eine oder andere Predigt nochmal nachhören über unsere Webseite. Aber ich möchte jetzt einfach diesen Abschnitt der ganzen Predigtreihe zum Schluss uns nochmals mit euch zusammenlesen. Das sage ich euch, schreibt Paulus im Auftrag des Herrn, mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verfinstert, denn sie haben sich dem Leben entfremdet, das von Gott kommt. Durch die Unwissenheit in ihrem tiefsten Inneren verschloss sich ihr Herz gegenüber Gott. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Bei Christus habt ihr aber etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Liebe unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Erneuert euch aber in eurem Geist und Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut, die es hören. Macht den Heiligen Geist Gottes nicht traurig. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für die Bibel, die du uns gegeben hast, in der wir Orientierung finden. Ich danke dir, Vater, für diesen hohen Preis, den du bezahlt hast, um uns zu erlösen und diese alten Gebäude wirklich einzureißen, diesen Müll wegzuschaffen, damit Neues entstehen kann. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Du, der Einzige, der ohne Sünde war. Und du hast die Grundlage geschaffen zur Erneuerung. Und hilf uns, dass wir auch dementsprechend unser Leben gestalten. Dass uns bewusst bleibt, dass wir mitentscheiden, was wir tun und was wir nicht tun. Dass es auch in unserer Verantwortung liegt, wie wir leben. Du hast ja alles dazu getan, damit wir ein Leben führen können, das dir gefällt. Und dafür beten wir dich an. Amen.